Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und wie immer ist Klaus Püschel dabei, Rechtsmediziner und der Mann, dem die Toten ihre Geheimnisse anvertrauen. Schön, dass du da bist, Klaus.
Moin, moin. Bettina. Heute geht es um ein sehr trauriges Jubiläum, einen Kinderdoppelmord, nämlich vor ziemlich genau 100 Jahren im Wendland. Das ist für mich eine besonders beeindruckende Region, etwas abgelegen, besiedelt von sehr eigensinnigen, positiven Menschen, für die Rechtsmedizin voller Überraschungen. Ich erinnere nur an die sogenannten Görde-Morde.
Dieser außergewöhnliche Doppelmord, über den wir heute reden wollen und der vor ziemlich genau 100 Jahren Norddeutschland erschüttert hat, der bedarf einer besonderen Expertise. Deshalb haben wir heute auch wieder einen besonderen Gast. Ich begrüße ganz herzlich Rolf Meyer, ehemaliger Dokumentationsjournalist, Gründer des Museums zur Zeitgeschichte des Landkreises Lüchow-Dannenberg und langjähriger Vertrauter von Klaus Püschel. Sie beide hatten ja beruflich schon einige Berührungspunkte, oder?
Ja, so war es. Schon bei der ersten Begegnung vor etlichen Jahren in seinem übervollen, legendären Büro waren wir uns einig, einiges zur Kriminalgeschichte Lüchow-Dannenbergs gemeinsam in Angriff zu nehmen.
Rolf Meyer kennt im Wendland jede Gedenkstätte, jeden Friedhof und jeden spannenden Kriminalfall. Er ist geradezu ein wandelndes Lexikon und vor allem eine unermüdliche Spürnase in alten Quellen. Wir haben zusammen übrigens auch an einem Buch gearbeitet, Hauptsache Rolf Meyer, aber ich habe mich da mit unseren Aufgaben als Rechtsmediziner auseinandergesetzt und die spannenden Fälle, die wir im Wendland bearbeitet haben, dargestellt.
Herr Meyer, Sie haben sich zuletzt intensiv mit diesem Doppelmord beschäftigt, über den wir heute ausführlich sprechen wollen. Es geht um ein äußerst brutales Verbrechen an zwei Kindern.
Ja, ich habe schon vor Jahren Tag von dem Fall des Jahres 1922 erfahren, bin lange damit schwanger gegangen und ausführliche Nachforschung in diversen Archiven erst jetzt angestellt, weil genau 100 Jahre vergangen sind. Dieses Verbrechen hat mich sehr erschüttert und berührt. Ich forsche leidenschaftlich gern zu historischen Begebenheiten unseres Landstrichs und wollte über den Fall genaueres herausfinden.
Klaus Püschel und ich haben ja nun schon zusammen etwa 80 Jahre Berufserfahrung, aber im Jahr 1922 waren sogar wir beide noch nicht tätig. Allerdings hätten wir bei der Aufklärung dieses ganz besonderen Verbrechens bestimmt gern mitgewirkt, beziehungsweise ich hätte als Gerichtsreporterin darüber schreiben wollen, obwohl ich sagen muss, dass mich die Tat bestimmt wochenlang bis in die Träume verfolgt hätte. Immerhin waren ja ein kleines Mädchen und ein kleiner Junge betroffen. Sie hatten gegen ihre Peiniger keine Chance.
Auch ich muss zugeben, dass mich die Berichte über diesen Doppelmord wirklich erschüttert haben. Dass hier wirklich mit ungewöhnlich roher Gewalt und Brutalität vorgegangen wurde, kann ich als Rechtsmediziner ausdrücklich bestätigen. Verbrechen an Kindern sind immer besonders schlimm. Kinder sind wehrlos und es beschäftigt mich, was sie eigentlich alles Schönes im Leben hätten erleben können. Ja, wie meine Enkelkinder. Und nun liegen sie da, kalt, totenblass und geschunden.
Eine wirklich furchtbare Vorstellung. Wir versetzen uns also jetzt in das Jahr 1922, als dieses Verbrechen verübt wurde. Es ist der 16. März. An diesem Tag gehen die Kinder Herbert und Alma wie gewohnt zur Schule. Der Weg des fast 10 Jahre alten Jungen und der Siebenjährigen führt von der Ortschaft Garmelen durch einen Wald in den Nachbarort Wibbese, wo das Schulgebäude steht. Doch dort kommen sie nie an. Herr Meyer, was war los?
Einen Tag später werden die beiden Kinder bei der Suche im Wald gefunden. Sie sind beide tot. Sie sind umgebracht worden, das ist sofort eindeutig. das Entsetzen in der Region über diese Gewalttat an den beiden Grundschülern ist groß. Fieberhaft wird nach den Verbrechern gesucht, die beiden Kinder getötet haben.
Wie es ja damals in der Presse hieß, gab es Hinweise darauf, dass sich die Kinder noch gewehrt haben oder versucht haben, wegzulaufen.
Ja, das wurde daraus geschlossen, dass die Schulbücher des Jungen und des Mädchens über eine größere Fläche verstreut lagen.
Und zur Frage, ob sie sich gewehrt haben, kann ich schon etwas beitragen. Es sind zumindest bei dem Neunjährigen typische Abwehrverletzungen festgestellt worden, aber dazu kommen wir später noch einmal genauer.
Es sollen in der Nähe des Tatortes zwei Dächtige gesehen worden sein. Einer von ihnen humpele, wurde erzählt, aber es dauerte eine Weile, bis die mutmaßlichen Täter festgenommen wurden.
Ja, zunächst gab es Spuren, also gemeint sind Fußspuren, die über Lüchow in Richtung Salzwedel führten. Das liegt in südöstlicher Richtung vom Tatort. Aus den Spuren und ersten Hinweisen, zum Beispiel einer Übernachtung im Grenzdorf Lüppow, wurde korrekt geschlossen, dass die Täter in Richtung Altmark geflohen sind.
Es gab ja wohl auch ziemlich präzise Beschreibungen der mutmaßlichen Täter. Zeugen hatten die beiden Männer am Wegesrand gesehen, ganz in der Nähe des Tatorts.
Ja, von den Verdächtigen hieß es, einer sei 40 bis 50 Jahre alt, 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, mit kurzem Vollbart. Dieser Mann habe einen Sack oder Beutel bei sich, der andere wurde als etwa 17 Jahre alt beschrieben, 1,60 Meter groß, mit zahlreichen Pickeln im Gesicht. Außerdem habe er eine helle Mütze getragen, die er tief ins Gesicht gezogen hatte. Nebenbei bemerkt, spätere Polizeifotos oder Ähnliches, wie zum Beispiel Phantomzeichnungen, haben wir nicht gefunden.
Die Polizei durchstreifte damals in der Umgebung sämtliche Lokale, ohne die Verdächtigen zu finden. Und kurze Zeit später wurden aber in einem Nachbarort zwei Männer festgenommen, die schon mehrfach Straftaten begangen hatten. Man wollte sehen, ob sie mit den Morden in Verbindung stehen, wurde damals mitgeteilt. Ihre Optik, also wie die beiden Männer aussahen, die festgenommen, passte aber nicht wirklich zu der Täterbeschreibung.
Ich denke, das zeigt schon, wie dringend damals ein Fahndungserfolg gesucht wurde. Man wollte auf Biegen und Brechen mutmaßliche Täter präsentieren.
Aber das hat nicht so schnell geklappt, wie die Polizei es gern gehabt hätte. Zwei Landstreicher, die man zunächst festgenommen hatte, wurden gewissermaßen in die Mangel genommen. Doch die Ermittler kamen zu der Überzeugung, dass die Festgenommenen nicht die Mörder an den beiden Kindern sein konnten. Allerdings behielt man sie in Haft, weil sie anderer Vergehen verdächtig waren.
Wenn man sich die Berichterstattung von damals ansieht, dann hat die Polizei aber schon nach wenigen Tagen ganz konkrete Verdächtige im Visier. Nach zwei Männern wird nun namentlich gefahndet. Außerdem wird eine Belohnung von 5.000 Mark ausgesetzt, wenn Hinweise zur Ergreifung der Täter führen. Einer der Verdächtigen soll der zu diesem Zeitpunkt 44 Jahre alte Fritz W. sein, hieß es. Der andere sei ein 19-Jähriger mit Namen Ewald K.
Und es gibt mehrere weitere Festnahmen. Die Polizei ist wirklich extrem eifrig dabei, Verdächtige hinter Gitter zu bringen. Aber gegen keinen liegen dann wirklich erdrückende Indizien vor.
Dazu folgendes. 4 Tage nach den brutalen Morden sind die Ermittlungsbehörden dann so weit, dass sie konkret nach den beiden Verdächtigen fahnden. Es gibt vom 20. März 1922 eine offizielle Bekanntmachung des Regierungspräsidenten und des Landrats, in der nach Fritz W. und Ewald K. gefahndet wird. Dort ist formuliert, dass die Polizei, die Landjägerei und auch die Bevölkerung aufgefordert werde, nach den beiden Verbrechern zu forschen und ihre Festnahme zu veranlassen. Wörtlich heißt es, damit das ruchlose Verbrechen seine Sühne finden kann.
Heute würde das wohl anders heißen. Heutzutage werden auf Fahndungsplakaten ganz nüchtern nur die Namen und andere Dinge genannt, um die Gesuchten zu identifizieren und dann fassen zu können.
Ja, und Begriffe wie ruchlos und Sühne wird man heute in offiziellen Bekanntmachungen auch nicht finden. Also ich denke, eine gewisse Sachlichkeit ist auch angemessen, wenn es um solche behördlichen Schreiben geht. Es geht ja nicht darum, Stimmung zu machen, sondern darum, einen Täter zu fassen.
Also das ist sicherlich richtig, wie dem auch sei. Im Jahr 1922 wird wenige Tage nach Erscheinen der Bekanntmachung der Vollzug gemeldet, sprich die Festnahme der mutmaßlichen Täter. Als sie gefasst wurden, bestritten sie noch gern energisch, die Kinder getötet zu haben. Doch nun, eine Woche nach dem Verbrechen, legte zunächst der jüngere der beiden ein Geständnis ab.
Der andere mutmaßliche Mörder, der ältere der beiden Verdächtigen, wurde am selben Tag vom Ort seiner Festnahme in die Stadt Dannenberg überführt. Der Transport vom Bahnhof zum Gerichtsgebäude sei ziemlich glatt vonstatten gegangen, wurde damals protokolliert. Was ist darunter zu verstehen, Herr Mayer, ziemlich glatt vonstatten gegangen?
Also ziemlich glatt bedeutete in diesem Fall, dass die Menschenmenge zwar versucht habe, den Mann zu lynchen, indem man mit Stöcken auf ihn einschlug und Steine nach ihm warf. Aber ein größeres Polizeiaufgebot habe die aufgebrachten Leute zurückdrängen und das Schlimmste verhindern können.
Ja, ja, vor 100 Jahren, das waren noch andere Zeiten. Heute wäre das ja nahezu undenkbar, dass Fremde so nah an einen Verdächtigen herankommen, dass sie ihn beschmeißen, schlagen, verletzen können. Also heute werden die irgendwie eskortiert oder in einem Gefangenentransport undercover dann ins Gefängnis gebracht oder zum Untersuchungsrichter.
Wir haben jetzt über den ersten Festgenommenen gesprochen, Herr Mayer, aber auch der zweite Festgenommene, der ältere der beiden Verdächtigen, gestand ja schließlich den Doppelmord, oder?
Also in den damaligen Dokumenten und auch Zeitungsberichten, die ich bei der Recherche zu dem Fall fand, hieß es, dieses Geständnis sei nach einem mehrere Stunden dauernden Verhör erfolgt. Wie das genau vonstatten ging und ob möglicherweise auch Druck auf den Verdächtigen ausgeübt wurde, dazu war nichts zu erfahren.
Aber ich denke, man kann schon davon ausgehen, dass die Männer sehr energisch befragt wurden. Immerhin ging es ja um den Mord an zwei Kindern. Da schlagen die Gemüter hoch. Und ich denke, der Ehrgeiz, die Täter zu fassen und dann auch zu überführen, das ist ganz besonders hoch. Und das ist bei diesem Fall ja auch deutlich geworden.
Ja, also die beiden Verbrecher haben dann ja die Tat gestanden. Und so wie Sie das dann schilderten, geschah demnach damals Folgendes. Sie beide, also beide Täter, hätten die Kinder mit einem Revolver bedroht und in den Busch geführt. Und dann habe der Junge den Männern sein Frühstück angeboten, damit sie dem Mädchen nichts antun. Sorry, aber sowas macht mich wirklich richtig fertig. Das zeigt doch, wie verängstigt und wie verzweifelt die Kinder waren und so wehrlos. Die kleine verzweifelte Geste half aber nichts. Die Männer haben den Jungen und das Mädchen erschlagen bzw. mit dem Messer getötet.
Ja, das war wirklich besonders schlimm. Wir müssen, das gehört sich für die Gerichtsmedizin tatsächlich so, später noch einmal darüber genauer reden, wenn wir zum Prozess kommen, also wenn es dann um die eigentliche Tat geht.
Im Rahmen der Geständnisse wurde auch bekannt, dass die Männer zunächst falsche Personalien abgegeben hatten. Die wahren Identitäten stimmten nicht mit denen aus ihren Personalpapieren überein. Der Mann, der sich als Fritz W., geboren 1878, ausgegeben hatte, hieß tatsächlich Hermann Möller und war nicht 44, sondern 32 Jahre alt. Und der angebliche Ewald K., geboren im Jahr 1901, war tatsächlich ein 15-Jähriger mit Namen Emil Nahlenz. Dieser sei aus einer Erziehungsanstalt in Sachsen entwichen, hieß es. Beide sollten bereits in der nächsten Sitzung des Schwurgerichts Lüneburg abgeurteilt werden. Das werde, so hieß es damals, im Juni 1922 sein, also etwa ein Vierteljahr nach der Tat.
Ja, also Sie sagten gerade ein Vierteljahr, also schon 3 Monate nach dem Mord, wenn ich das mit den Verhältnissen heutzutage beispielsweise in Hamburg vergleiche. Hier beginnen Prozesse gegen solche Menschen, denen Mord oder Totschlag vorgeworfen werden, meist etwa 6 Monate nach ihrer Verhaftung. Aber dazu muss natürlich auch gesagt werden, dass die Ermittlungen inzwischen sehr viel aufwendiger und akribischer geführt werden als damals. So etwas dauert heute in der Tat seine Zeit. Es werden schon im Ermittlungsverfahren viele Zeugen befragt, sorgfältig die Ermittlungsakten angelegt und geführt, oft auch Gutachten eingeholt, beispielsweise vom psychiatrischen Sachverständigen.
Nicht zu vergessen, auch die Gutachten der Rechtsmedizin dauern heute ein bisschen länger, weil wir sehr, sehr viele Spezialuntersuchungen durchführen, über die wir ja schon häufig hier berichtet haben. Auf Seiten der Kriminalpolizei geht es aber heute natürlich auch regelmäßig um solche Dinge wie Telefonüberwachung, Computerauswertungen, Handydaten. Das alles spielt in den Verfahren jetzt eine sehr große Rolle und das kostet sehr viel Zeit, das alles zusammenzutragen und dann daraus einen nachvollziehbaren Extrakt zu machen. Damals vor 100 Jahren war an solche Möglichkeiten und Verfahren ja logischerweise nicht zu denken. Da ging es in erster Linie um das Geständnis natürlich.
Es gab aber damals auch beispielsweise Fußabdrücke und Fingerspuren, die ausgewertet werden konnten und natürlich Zeugenaussagen. Außerdem hat ja die Rechtsmedizin damals schon Beachtliches geleistet,
genau,
oder Klaus?
Genau.
Wir haben ja das ja schon angedeutet, dass im Fall der beiden ermordeten Kinder auch Abwehrverletzungen festgestellt wurden, was ja für die Einschätzung eines Tatablaufs von Bedeutung ist. Wie weit war es denn damals beispielsweise mit der Analyse von Blutspuren und der Deutung von Verletzungsbildern? Heute könnt ihr ja anhand von Verletzungen sehr viele Schlüsse ziehen, zum Beispiel welche Waffe bei einem Verbrechen zum Einsatz kam oder ob der Täter Rechts- oder Linkshänder war. Wie war es denn damals, Klaus?
Naja, ich will jetzt keine Vorlesung darüber halten, wie damals so der Wissensstand war. Man kann sagen insgesamt, dass in der Rechtsmedizin, speziell in Deutschland, seit der Jahrhundertwende, also 1800, 1900, da tatsächlich schon ein sehr umfangreiches Erfahrungswissen gegeben war. Es gab sehr exakte Lehrbücher, speziell auch aus dem deutschsprachigen Raum. Und man hat natürlich die Verletzungen, die hier eine Rolle spielten, also durch stumpfe Gewalt und scharfe Gewalt, sehr genau differenzieren können. Und es waren ja auch zwei erfahrene Obduzenten tätig, darauf kommen wir noch zurück. Also die Laboruntersuchungen waren wenig ausgefeilt, solche Dinge wie Blutgruppen steckten ganz in den Anfangs, ganz am Anfang in den Kinderschuhen sozusagen. Und an sonstige Laboruntersuchungen war eigentlich überhaupt nicht zu denken. Aber man konnte natürlich auch, was hier eine gewisse Rolle spielt, entscheiden, ob ein sexueller Missbrauch stattgefunden hat oder nicht.
Das ist wirklich interessant. Die rechtsmedizinische Bewertung spielte ja in unserem Prozess von 1922 eine wichtige Rolle. Die Verhandlung begann am 12. Juni. Als Vorsitzender wurde Landgerichtsrat Puttfaken ausgewählt und zu dessen Stellvertreter Landgerichtsrat Eckers ernannt. Ferner wurden 28 Geschworene ausgewählt, also bestimmt eine Frau und sonst nur Männer. Es waren unter anderem Bäckermeister, Lehrer, Kaufleute, ein Sparkassendirektor und ein Buchhändler dabei. Sie stammten aus den Orten im Umkreis von Lüneburg, aber auch aus Lüchow-Dannenberg.
Es ging in der Verhandlung ab dem 12. Juni ja um mehrere schwere Verbrechen, vor allem aber natürlich auch um den Doppelmord an den beiden Schulkindern. Es ist ja vieles in den örtlichen Zeitungen geschrieben worden über den Prozess. So erfahren wir zum Beispiel einiges über die Lebensgeschichte der beiden Angeklagten. Der Ältere heißt, wie gesagt, Hermann Möller, der Jüngere Emil Nahlens, und beide haben den Berichten zufolge eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Herr Meyer, was war denn über die beiden Männer zu erfahren, über deren Vorleben?
Also uns ist bekannt geworden, Möller kam schon als Kind in Fürsorgeerziehung, weil er aus Wut wegen eines Buches, das ihm abgenommen worden war, das Haus seiner Eltern in Brand gesteckt hatte. Seine eigene Mutter bezeichnete ihn, als er 15 Jahre alt war, als einen ganz gemeingefährlichen Burschen. Vom Kriegsbeginn an war er Soldat, wurde mehrfach verwundet, unter anderem am Bein, wodurch er jetzt noch hinkt. Danach hatte er unterschiedliche Jobs, also Tätigkeiten, wohl meist als Melker, als solcher war er offenbar ausgebildet. Vor allem aber war auf der Landstraße unterwegs, hieß es. Im Februar 1922 traf er im Bahnhof Wartesaal von Lübeck auf den zweiten Angeklagten, den 17 Jahre jüngeren Emil Nahlens.
Ja, kurzer Kommentar, so aus dem Bereich Kriminalpsychologie. Die Brandstiftung im jugendlichen Alter passt sicherlich zu so einer Karriere. Und dann nochmal meine Frage, was weiß man denn über den Jugendlichen? Gab es da auch weitergehende Informationen?
Ja, also die Mutter von Nahlens war verstorben, als Nahlens 8 Jahre alt war. Sein Vater kam 1918 aus der russischen Gefangenschaft zurück, da war er 12 Jahre alt. In jenen Kriegszeiten nichts Ungewöhnliches, also Vater im Krieg und alles, was damit zusammenhängt. Weiter heißt es über den jüngeren Angeklagten, er ging selten zur Schule, vagabundierte herum, kam in die Fürsorgeerziehung. Dort blieb er bis zu seiner Konfirmation 1920. Vielleicht kann man sagen, nicht gerade das, was man ein intaktes Elternhaus nennen würde.
Aber das passt zu der weiteren Kriminalkarriere dann.
Jedenfalls fing er danach eine Lehre an, die er aber nicht abschloss. Dann lernte er im Februar 1922 Hermann Möller kennen. Und die beiden gingen eine unglückselige, fatale Gemeinschaft ein. Zusammen machten sie sich auf Wanderschaft. Unterwegs erzählte Möller seinem jüngeren Gefährten von Heldentaten, die er als Soldat vollbracht habe.
Heldentaten? Von wegen. Wenn auch nur ein Fünkchen davon wahr ist, dann waren das brutalste Verbrechen und nicht wenige. Hoffen wir, dass das lediglich seiner Fantasie entsprang.
Aber auch dann, finde ich, wäre es wirklich schon schlimm genug. Was hat der Herr Hermann Möller denn da so seinem jüngeren Kumpel erzählt, Herr Meyer?
Ja, man muss sich vorstellen, Möller behauptete unter anderem, er habe nicht weniger als 15 Frauen auf einmal getötet. Ein anderes Mal habe er Handgranaten auf einem Haufen Frauen geworfen. Überhaupt drehte sich offenbar die Unterhaltung der beiden im Wesentlichen um Gewalttaten, wohl auch Vergewaltigung. Unterwegs besorgte sich Nahlens im Walz ein derben Knüppel. Angeblich wollen sie diesen zur Drohung bzw. als Waffe benutzen, um Frauen zu überfallen. Ob nun solche Taten von ihnen dann wirklich begangen wurden, ist nicht bekannt, also uns nicht überliefert. Wohl aber haben sie mehrere Diebstähle und Einbrüche verübt. Sie sind unter anderem in ein zu der Zeit unbewohntes Haus eingestiegen und haben dort ein großes Messer und einen Revolver gefunden.
Ja, alle diese Waffen haben sie dann bei dem Mord an den beiden Kindern ja auch eingesetzt. Stumpfe Gewalt, Knüppel, scharfe Gewalt, großes Messer und Revolver, allerdings nicht geschossen, oder?
Also die Situation war folgende. Die beiden Männer erreichten schließlich am 16. März 1922 gegen 9:30 Uhr morgens diesen Ort Gamelen, ein winziger kleiner Ort. Dort lagerten sie am Wegesrande und etwa eine halbe Stunde später kamen der Junge, zu diesem Zeitpunkt 9 Jahre und 10 Monate alt, und das 7 Jahre alte Mädchen vorbei, weil sie zur Schule nach Webese wollten. Als die Kinder die beiden Männer sahen, bekamen sie Angst und wollten nicht weitergehen.
Die Männer schilderten ja offenbar selber, wie sich nun die Tat ereignete. Das war später beim Prozess. Was die Männer aussagten, haben Reporter, die über den Prozess berichteten, aufgeschrieben. Also ja, ich sag mal gewissermaßen Kollegen von mir. Demnach war es so, dass Nahlens nun zwei Waffen nahm, nämlich den Knüppel und den Revolver, jeweils in eine Hand. Und er ging auf die vor Angst zitternden Kinder zu. Der Junge warf dann sofort seinen Ranzen ab und bot dem Wegelagerer sein Frühstück an. Das haben wir ja vorhin schon erwähnt. Und das kleine Mädchen fing an zu weinen und sagte, es wolle alles seiner Mutter sagen. Und dann Nahlens, also der Jüngere, gefolgt von Möller, trieb die Kinder ein Stück in den Wald hinein. Dann schlug er dem Jungen den Knüppel über den Kopf. Möller wiederum stach nun dem Kind mit dem Messer in den Hals. Das Opfer konnte offenbar, so haben es die Männer geschildert, noch einige Schritte gehen, wurde dann aber von seinen Peinigern eingeholt. Nun schlug Nahlens erneut mehrfach mit dem Knüppel zu, bis der Junge tot war.
Den Mord an ihrem Freund musste das Mädchen mit ansehen. Dann wurde es von Möller vergewaltigt. Geweint oder geschrien habe das Kind nicht, sagten die geständigen Verbrecher. Vermutlich sei es vor Angst und Schreck wie gelähmt gewesen. Schließlich wurde auch Alma getötet. Diesmal schlug Möller mit dem Knüppel zu und Nahlens versetzte dem Opfer mehrere Messerstiche, unter anderem in den Hals. Die Leiche des Mädchens schändeten sie zusätzlich, indem sie ihm mit dem Messer Schnittverletzungen beibrachten. Wie, das möchten wir hier den Hörern wirklich ersparen. Was den Kindern angetan wurde, ist ohnehin, ehrlich gesagt, auch für einen Rechtsmediziner nur sehr schwer zu ertragen.
Ja, und was sagten die beiden Angeklagten dazu? Jedenfalls wird in den Medien geschildert, sie erzählten die Mordtat ohne jede Gefühlsregung und ohne einen Schimmer von Reue. Was ihre Motive anbelangte, so lieferten sie keine schlüssige Erklärung. Allein Möller nannte einen Beweggrund. Er sagte, er werde durch die Wunde am Bein von großen Schmerzen geplagt. Diese Schmerzen seien so schlimm, dass er sein Leben beenden wollte. Er gehöre aber dem Geheimbunde, der Edinas in Berlin an, der ihm verbiete, Suizid zu begehen. Deshalb habe er einen Menschen umbringen wollen, um dann hingerichtet zu werden. Nahlens, der Jüngere, also 15-Jährige, scheint indes das Verbrechen an den beiden Kindern aus Mordlust begangen zu haben. Darauf lasse eine Äußerung von ihm schließen, demnach soll er gesagt haben, Zitat, Mord ist Sport.
Also sorry, aber das klingt ja derartig gefühlskalt, dass es mich nur so graust.
Allerdings. Mich auch. So eine menschenverachtende Kälte erlebt man auch in Mordprozessen äußerst selten.
Da die beiden Verbrecher in vollem Umfang geständig waren, wurde im Prozess entschieden, auf die Vernehmung der meisten Zeugen zu verzichten. Das wurde damals ganz flott durchgezogen. Allein zwei Zeugen wurden noch gehört, die angaben, die Verdächtigen in der Nähe des Tatorts gesehen zu haben und sie jetzt wiederzuerkennen. Ferner wurden einige Menschen aus dem Umfeld der Angeklagten gehört. Da ging es im Wesentlichen um deren Werdegang bzw. Lebenslauf. Der wurde ja in etwa so bestätigt, wie wir das vorhin schon geschildert haben. Oder also, Herr Mayer?
Also man kann sagen, beides ziemlich gescheiterte Existenzen.
Ja, ich denke, so kann man das wirklich getrost zusammenfassen. Nun kamen im Prozess die Rechtsmediziner zu Wort. Klaus, du berichtest dir am besten, was deine Fachkollegen damals herausgefunden haben.
Es war so, dass nach dem Mord an den beiden Kindern und nachdem die Spurensicherung vor Ort im Waldstück bei Garmelin abgeschlossen war, die beiden ermordeten Kinder gerichtsmedizinisch untersucht wurden. Das geschah seinerzeit durch zwei besonders erfahrene, hochstehende Amtsärzte, die eine gerichtliche Leichenöffnung vornahmen. Also nicht durch das Institut für Rechtsmedizin, das gab es damals noch gar nicht. Gemäß Strafprozessordnung war es aber damals wie heute konkret vorgeschrieben, dass gerichtliche Sektionen von zwei Ärzten vorzunehmen sind.
Also das Vier-Augen-Prinzip, was ihr heute auch noch macht.
Genau, ja, also diese beiden Ärzte, die die Kinder im März 1922 obduzierten, waren damals der Medizinalrat Dr. Lebram aus Dannenberg und der Medizinalrat Dr. Hobmann aus Lüchow. Die beiden Mediziner haben sehr ausführliche Protokolle gefertigt, die im Detail allerdings nicht mehr zur Verfügung stehen. Beide Ärzte wurden dann auch als Sachverständige vom Schwurgericht des Lüneburger Landgerichts angehört. Hier schilderten sie die Befunde an den beiden toten Kindern in allen Einzelheiten. Soweit die noch verfügbaren Quellen die Beschreibungen enthalten und Schlussfolgerungen zulassen, haben die Ärzte Folgendes festgestellt. Also, dem Jungen wurde mehrfach mit einem stumpfen Gegenstand, wahrscheinlich dem erwähnten Knüppel, mit großer Wucht auf den Kopf geschlagen, davon mindestens dreimal im Bereich des Gesichtsschädels und weitere sechsmal im oberen Kopfbereich. So kam es dann zu diversen Kopfplatzwunden, zu Trümmerbrüchen im Bereich des Gesichtsschädels und einem regelrechten Scherbenbruch des Hirnschädels. Das wird so beschrieben, dass der Schädel dann wie gespalten wirkte, also Spaltung des Schädels. Auch das Gehirn war verletzt und insgesamt war das eben ein kaum erträglicher Anblick, wie da der Kopf der Kinder tatsächlich malträtiert worden ist. Ferner haben die beiden Gerichtsmediziner, also diese beiden Amtsärzte, da typische Abwehrverletzungen festgestellt bei dem Jungen, und zwar an beiden Unterarmen und Händen.
Das heißt dann wahrscheinlich, der Junge hatte seine Arme noch schützend über den Kopf gehalten, aber er konnte die Schläge nicht abwehren. Ist das so zu deuten?
Genau. Die Täter waren ihm ja auch körperlich sehr überlegen und hatten dieses schwere Werkzeug, mit dem sie ihm den Schädel regelrecht eingeschlagen haben. Am Hals des Jungen wurden weiterhin auch noch Würgemale festgestellt. Einer der beiden Täter hatte dem Kind nämlich zwischendurch den Hals zugedrückt, wohl um das Kind am Schreien zu hindern, damit die Tat also nicht eventuell von Passanten bemerkt wird. Außerdem wurde durch die Befunde bei der Obduktion bestätigt, dass einer der Täter dem Jungen eine tiefe Messerstichverletzung am Hals zugefügt hatte. Die hatte allerdings nicht die Halsschlagader durchtrennt, sodass der Junge tatsächlich noch einige Zeit handlungsfähig blieb und fliehen konnte, teilweise, und sich auch wehren konnte. Die Rechtsmediziner haben dann weiterhin am gesamten Körper und an der Kleidung zahlreiche ausgedehnte, in verschiedenen Richtungen laufende Blutspuren festgestellt. Das war erklärlich durch diese schweren Verletzungen im Bereich des Schädels. Und insgesamt konnte man dadurch rekonstruieren, dass es ein sehr dynamisches Tatgeschehen war, also mit viel Bewegung auf Seiten von Täter und Opfer.
Das klingt alles wirklich furchtbar. Der Junge hat offenbar sehr leiden müssen. Wie war es mit dem Mädchen?
Bei dem Mädchen war die Kleidung heruntergerissen, vor allen Dingen natürlich am Unterkörper. Und es gab eindeutige Befunde, dass die Kleine vergewaltigt worden ist. Außerdem hatte auch sie ähnliche Schädelverletzungen durch Knüppelschläge, so wie der Junge. Und sie hatte auch mehrere Stichverletzungen und weitere Hautunterblutungen und Abschürfungen durch stumpfe Gewalt. Also wahrscheinlich auch durch Schläge. Entweder mit Hand und Faust, vor allen Dingen aber auch mit den Knüppeln da. Zudem wurde eine tiefe Halsschnittverletzung festgestellt. Abwehrverletzungen wies das Mädchen überhaupt nicht auf und postmortal wurden ihm dann noch weitere Schnittverletzungen beigefügt, so im Sinne einer Schändung des Kindes.
Das war dann postmortal, so verstehe ich das. Postmortal, also nachdem sie verstorben war. Ich würde das jetzt so deuten, dass da eine Form von Sadismus ausgelebt wurde, oder?
Ja, so würde ich das aus meiner laienhaften Sicht auch einschätzen.
Ja, viele spricht dafür. Also da gab es ja auch eine psychiatrische Begutachtung. Aus gerichtsärztlicher Sicht war jedenfalls ganz klar festzustellen, die Täter sind extrem gewaltsam vorgegangen, roh, brutal. Und ja, wenn man das so nach den Buchstaben des Gesetzes interpretiert, mit niederer Gesinnung und zur Befriedigung des Geschlechtstriebes sind sie vorgegangen in allen Phasen dieses abscheulichen Verbrechens.
In der Berichterstattung über den Prozess hieß es ja, die Ausführungen der Rechtsmediziner hätten auf alle Anwesenden einen geradezu niederschmetternden Eindruck gemacht. Eine Reaktion, die ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann, nachdem ich das jetzt gehört habe, was diesen beiden Kindern angetan wurde. Das ist wirklich furchtbar. Es wird aber auch berichtet, dass zwei Menschen im Gerichtssaal während dieser Schilderung durch die Rechtsmediziner völlig regungslos blieben, kalt und ohne eine Miene zu verziehen, nämlich die Angeklagten.
Ja, wie diese Emotionslosigkeit zu werten sein könnte und auch die Tat, dazu hat im Prozess ein gewisser Geheimrat Dr. Otto Snell aus Lüneburg Auskunft gegeben. Er hatte die beiden Angeklagten auf ihren Geisteszustand beobachtet. Und dieser Sachverständige stellte Hermann Möller das Zeugnis aus, dass dieser ein recht intelligenter Mensch sei. Für den Mord sei er jedoch vollständig verantwortlich, ohne Hinweise auf eine Schuldeinschränkung.
Ähnlich sah es ja auch bei dem zweiten Täter, diesem Emil Nahlens, aus. Auch der 15-Jährige sei ohne Einschränkung für den Mord verantwortlich, sagte Geheimrat Dr. Snell. Allerdings habe der Jugendliche eine große sittliche Stumpfheit an den Tag gelegt, sei aber nicht geistig minderwertig, wie es damals hieß. Bei beiden Verbrechern, sei die Triebfeder im Geschlechtlichen zu suchen, sagte der Sachverständige. Ja, und mit dem Gutachten war eigentlich die Beweisaufnahme auch schon vorbei.
Also es lief dann folgendermaßen, den Geschworenen wurden im Ganzen 10 Fragen vorgelegt, die sich auf Totschlag und Mord bezogen. Außerdem wurde gefragt, ob Emil Nahlens, der ja erst 15 Jahre alt war, die nötige Einsicht besessen habe. Und der Staatsanwalt plädierte darauf, dass die Geschworenen alle 10 Fragen mit Ja beantworten sollten. Die Plädoyers der Verteidigung waren erstaunlich kurz. Einer der Anwälte sagte, alles, was für seinen Mandanten spreche, sei ausreichend gewürdigt worden. Der Verteidiger des Nahlens hielt sich ebenfalls auffallend zurück.
Also engagierte Verteidigung sieht wirklich anders aus, aber das war ja wohl insgesamt gar nicht gewollt in diesem Prozess.
Und die Geschworenen haben, nach allem, was wir wissen, auch nicht lange diskutiert. Alle 10 Schuldfragen wurden nach sehr kurzer Beratungszeit bejaht.
Der Staatsanwalt, so war es damals zu lesen, beantragte nun für den 32 Jahre alten Möller die Todesstrafe in 2 Fällen. Und der 15-jährige Nahlens solle die zulässige Höchststrafe von 15 Jahren bekommen. Herr Meier, für Jugendliche gab es also damals noch nicht die Todesstrafe, das schließe ich daraus.
Ja, das ist korrekt. Es lief so ab, Landgerichtsrat Puttfagen folgte diesem Antrag. Und zwar in der Urteilsbegründung hob der Richter die bestialische Rohheit hervor, die beispiellos sei. Die Verbrecher haben sich nicht rühren lassen, als ihnen der Junge sein Butterbrot anbot. Sie haben sich von den Tränen des kleinen Mädchens nicht erweichen lassen. Sie gehörten zum, und das ist ein Zitat, Abschaum der Menschheit, sagte Landgerichtsrat Puttfagen. Abschaum der Menschheit. In früheren Jahren seien solche Verbrecher, zum Beispiel im Mittelalter, nicht einfach hingerichtet worden. Man habe sie aufs Rad geflochten, gevierteilt und unter Qualen zu Tode gebracht. Heute sei das ausgeschlossen.
So wie Sie da diesen Landrat Puttfarken zitieren, Herr Mayer, klingt das ja so, als bedauere er, dass die Verbrecher nicht zu Tode gefoltert werden können. Also ich bin froh, dass wir uns in unserem Land dahin entwickelt haben, dass seit langem auch die Todesstrafe nicht mehr verhängt werden darf.
Ja, also ich glaube, das sehen wir drei alle so, wie Sie es gerade gesagt haben. Der Richter jedenfalls damals, 1922, sah das offenbar anders. Er fand, die gesetzlichen Höchststrafen, die im Falle der Kindermorde verhängt wurden, seien viel zu niedrig. Er sagte auch, wenn man in anderen Fällen bei zu Tode verurteilten Verbrechern sagen könne, der Herr möge ihnen gnädig sein, also Gott, so könne man dies in diesem Falle beim besten Willen nicht sagen.
Also das war damals schon sehr starker Tobak, muss ich nun sagen, von Seiten des zuständigen Richters. Herr Mayer, lassen Sie mich noch fragen, wie es dann weitergeht. Weiß man, ob die Strafen in der angeordneten Art und Weise dann auch vollstreckt wurden? Also vor allem, ist dieser Hermann Möller hingerichtet worden?
Ja, das können wir genau sagen. Jedenfalls ganz genau für Möller und weniger zutreffen beziehungsweise auf die ganze Lebenszeit oder die 15 Jahre seiner Haft bezogen, den Nahlens nicht. Zunächst einmal wurden die beiden Verurteilten in ihre Zellen zurückgeführt. Und laut Beobachtern zeigten sie damals immer noch keine Gefühlsregung, so wie den ganzen Prozess über nicht. Es hieß aber, dass viele der Anwesenden es bedauert hätten, dass die Mörder nicht gelyncht werden konnten. Hermann Möller ist in der Tat, später hingerichtet worden. Er starb kurze Zeit nach dem Urteil im Gefängnishof des Lüneburger Gefängnisses durch das Fallbeil.
Durch das Pfeilbeil, okay, das ist interessant. Und dieser Nahlens, der zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde, Sie haben eben schon angedeutet, dass es nicht ganz nachzuvollziehen ist, was aus ihm wurde.
Nein, aber das Spannende ist, dass er sozusagen eine, in Anführungsstriche für uns, interessante und vermutlich auch schlimme, fürchterliche Zeit dann erleiden musste. Und zwar nicht nur die einfache Gefängnishaft, so sieht es ja nach dem Urteil aus. Es heißt in einem Vermerk, den ich im Niedersächsischen Landesarchiv finden konnte, dass er im Polizeigefängnis Papenburg eingeliefert worden sei. Und als Grund wird Schutzhaft für Lustmörder angegeben. Wann und wie Nahlens gestorben ist, bleibt weiteren Nachforschungen vorbehalten. Aber das ganz Besondere ist, dass er von Papenburg in das Konzentrationslager Oranienburg bei Berlin 1934, wenn ich das recht in Erinnerung habe, eingeliefert worden ist. Und jeder mag sich ausdenken, was das auch für ihn bedeutete, mit dem Makel Schutzhaft für Lustmörder im KZ rumlaufen zu müssen.
Rolf Mayer, sind Sie an diesem Fall irgendwie noch weiter dran? Gibt's da eventuell noch weitere Informationen?
Also ich glaube, da kann ich einhaken. Wir hatten ja neulich mal telefoniert und da haben Sie mir erzählt, dass in Gedenken an die beiden getöteten Kinder ein Gedenkstein aufgerichtet wurde. Gibt es den noch und wie sieht der aus? Gibt es eine Inschrift? Was können Sie dazu sagen?
Ja, also zum Schluss das für mich nun wahrlich Interessanteste, jedenfalls das Aktuelle. Es gibt diesen Gedenkstein, wir gehen davon aus, das heißt also der Gutsbesitzer, der keine Unterlagen hat, geht auch davon aus, dass vermutlich mehr oder minder unmittelbar nach der Tat vielleicht die Kollegen der Väter der ermordeten Kinder kleine Findlinge zusammengefügt haben und dann einen Stein am Tatort gesetzt haben. Also im Gamelener Forst steht dieser Gedenkstein, aber ohne die Namen der Kinder zu nennen. Und ich habe mir den Findling wiederholt angesehen. Es ist ein rauer, dreieckiger Granit, etwa 75 Zentimeter hoch. Und der Todestag der Kinder, 16. März 1922, ist dort in schwarzer Schrift eingearbeitet und ein christliches Kreuz über das Datum. Also ich finde das ausgesprochen beeindruckend und berührend, mitten im Wald. Und nach meiner Ansicht nach ist es von den zahlreichen Denkmälern, die wir in Lüchow-Dannenberg haben, das absolut unbekannteste Denkmal. Das kennt niemand.
Das kennt niemand außer Ihnen.
Ja, natürlich,
und
ein paar.
Wir verraten jetzt auch nicht, wo es genau
nein,
ist.
Das, nein, das mache ich nicht.
Wir wollen ja nicht, dass man da jetzt hinpilgert unbedingt. Mhm.
Ja, ein typischer Meier wieder im Hinblick auf die Erforschung der Vergangenheit dieser besonderen Region des Wendlands und speziell der sehr ungewöhnlichen Todesfälle, die sich dort ereignet haben. Wenn ich bitte noch Folgendes sagen darf. Tötungsverbrechen an Kindern führen immer aufs Neue zu Diskussionen über Zeitgeist, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, ja, kriminelle Karrieren und prinzipielle Fragen bezüglich dieser Problematik Gewalt gegen Kinder. Ich komme dann zu der Einschätzung, geprägt durch die eigenen, ja nun fast auch schon 50 Jahre andauernden Erfahrungen als Rechtsmediziner, dass feige und brutale Verbrechen an Kindern offenbar in allen Zeiten und überall verübt wurden, nicht nur im Wendland, lieber Häufmeier.
Ja, trotzdem ist es eine sehr traurige Erkenntnis, dass das immer noch so passiert. Und wir haben ja nun auch schon für über einige andere sehr brutale Verbrechen berichtet. So, ja, wirklich traurig, aber ich denke, man muss auch darüber reden. Über diesen Fall heute möchte ich sagen, ich bin froh, dass Sie da gewesen sind, Herr Meier, dass Sie uns über diesen Fall so viel erzählen konnten. 100 Jahre zurück, das ist ja nun wirklich von großer Seltenheit, dass man so viel über ein Verbrechen erfahren hat. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns da weitergeholfen haben. Ja, schön, dass Sie da waren.
Ja, ich erteile Ihnen und Herrn Püschel eine Ausnahmegenehmigung und wenn Sie ins Wendland kommen, dann zeige ich Ihnen den Stein. Das machen wir auf jeden Fall.
Das ist toll. Okay, vielen Dank. Das weiß ich zu schätzen.
Ja, ein Besuch im Wendland lohnt sich immer wieder, nicht nur wegen der bösen Seiten. Es gibt dort vor allen Dingen sehr, sehr viele positive Aspekte im Wendland. Und ein ganz besonderer ist mein Freund Rolf Meier. Tschüss.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Schönen Dank und tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.